Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Nach dem Super Tuesday vor einer Woche nun der Big Tuesday. In den USA finden heute in 6 Bundesstaaten die Vorwahlen der Demokratischen Partei statt. Gute Chancen haben der frühere Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders. Einer von beiden fordert wohl im November US-Präsident Donald Trump heraus. Der Wahlkampf ist schon im vollen Gange, bei den Demokraten wie bei den Republikanern. Und beide Seiten nutzen dabei verstärkt sogenannte Memes. Was es genau damit auf sich hat, das besprechen wir jetzt. Donald Trump Jr. ist Chef der Trump Organization, Wahlkampfunterstützer der Republikaner und, wie sein Vater, der US-Präsident Donald Trump, ist er ein aktiver Social-Media-Nutzer. Bei Instagram etwa postet er jede Menge Collagen, Fotos und kleine Videos mit kurzen politischen Texten, die, wen wundert's, in Richtung Demokraten sticheln. Memes nennen sich diese schnell verdaulichen Medieninhalte, auf die auch Trump selbst setzt, und sie werden im aktuellen US-Wahlkampf gerne und viel genutzt. Ein Einblick von Christopher Opphoffen.
Vor knapp einem Jahr wollte sich die deutsche Moderatorin Paulina Roginski für die anzüglichen Kommentare vieler User in den sozialen Netzwerken revanchieren. Sie zeigte auf ihrem Instagram-Kanal ein Bild, auf dem scheinbar ihr Dekolleté zu sehen ist. Kurze Zeit später löste sie den Streich auf. Zu sehen war nicht das Dekolleté von Roginski, sondern das Maurer-Dekolleté eines Arbeitskollegen. Diese Bilder greift nun auch der Sohn des US-Präsidenten auf. Er zeigt erst das Dekolleté und schreibt darunter, was Sozialismus verspricht, und zeigt dann die Auflösung, also das Maurer-Dekolleté, und schreibt darunter, was Sozialismus liefert. Er hat aus dem Streich ein typisches Meme kreiert, ein Bild, das Social-Media-tauglich ist und oft mit ironischem Zungenschlag eine Botschaft überbringt. Das Ziel ist klar, möglichst viele Leute erreichen. Deshalb sind Memes auch fester Bestandteil des US-Wahlkampfes. Der US-Präsident nutzt diese Möglichkeit auf seiner Lieblingsplattform Twitter ausgiebig. In einem kurzen Video inszeniert er sich als Comic-Bösewicht, der sich mit einem Fingerschnipsen seine politischen Gegner entledigt, der Demokraten. Das Beispiel zeigt, Memes müssen nicht nur ein Bild sein. Kleine Videosequenzen sind ebenso beliebt, genauso wie kurze Bewegtbilder, also GIFs. Nicht nur Trump nutzt Memes, sondern auch Demokraten wie Buttigieg und Bloomberg. Bloomberg gab sogar Millionen von US-Dollar im Vorwahlkampf aus, um eigene Memes für sich erstellen zu lassen. Ein Ergebnis? Bloombergs Gesicht auf einem Fleischbällchen. Erfolg hatte er damit allerdings nicht, und es zeigt deutlich, Memes vom Reißbrett sind schwierig.
Christopher Opphoffen über Memes im US-Wahlkampf. Einige amerikanische Medien haben die US-Präsidentschaftswahl im November 2020 sogar schon zur Meme-Election erkoren, zur Meme-Wahl. Doch wie ist das Internetphänomen zu einem so wichtigen Wahlkampftool geworden? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kulturwissenschaftler Daniel Hornow von der Universität Kassel gesprochen und ihn als erstes nach dem Ursprung der Memes gefragt.
Im Grunde genommen sind alle kulturellen Phänomene erstmal dazu geeignet, auch zu einem Meme zu werden. Diese Dekontextualisierung von einzelnen Bildern, von einzelnen Szenen, auch von einzelnen Sätzen ist ein ganz wesentliches Merkmal von Memes. Quasi man zieht diese Phänomene von ihrem Ursprungskontext ab, transferiert sie in einen anderen Kontext, rekontextualisiert sie also wieder und versieht sie damit mit einer neuen Bedeutung. Und das ist vielleicht auch das kulturell Interessante und kommunikativ Interessante an Memes, dass sie eben keine feste Bedeutung besitzen, sondern je nach Erscheinungsort auch ihre Bedeutung wandeln können oder neue Bedeutung annehmen können.
Also keine feste Bedeutung, oft auch kein faktisch weitreichender Inhalt. Was unterscheidet denn dann die Memes zum Beispiel von Karikaturen und verkürzten Slogans, die schon lange im Wahlkampf benutzt werden?
Ich würde sagen, gar nicht so viel. Tatsächlich könnte man Memes ja auch als eine Form von Karikatur oder sozusagen kommentierender Weltsicht beschreiben. Ich würde nur sagen, bei einer Karikatur ist es vielleicht doch so, dass da nochmal klarer ist, welche Bedeutung sie jeweils vorgeben soll, worauf sie zielt. Und das ist bei Memes dann doch nochmal anders, gerade weil der Gestaltungsanteil so hoch ist bei Memes. Also Userinnen und User posten diese Memes nicht nur einfach, sondern arbeiten sie auch weiter, gestalten sie weiter, designen sie weiter und werden somit auch immer wieder zu Meme-Akteuren. Hinzu kommt, dass auch Memes quasi so eine eigene Bildkultur schaffen und dass ja auch so eine Meme-Kompetenz unter vielen Netznutzerinnen und Nutzern entsteht, was beispielsweise daran abzulesen ist, dass es so etwas wie Hyper-Memes gibt, also Memes, die sich wiederum auf Memes beziehen, Memes mit Memes kommentieren.
Das klingt jetzt schon sehr abgehoben, sehr komplex. Ist da viel Vorwissen nötig, wenn man da als Nutzer unterwegs ist?
Das würde ich ganz unbedingt sagen. Ja, da muss es ein Vorwissen über sozusagen bestimmte Memes geben. Man muss also in einer gewissen Weise auch mit dieser Meme-Kultur sozialisiert worden sein, muss sich in ihr bewegen. Und so wird dann eben das Kommentieren, das Kommunizieren mit Memes wie zu einer eigenen Bildsprache. Ja, so könnte man eben sagen, entsteht vielleicht auch eine eigene Kulturtechnik, die kommuniziert über Bilder, mit Bildern und eigentlich Bilder gleichrangig und gleichwertig zu Sprache versteht.
Aber Memes nutzen ja im US-Wahlkampf nicht nur die ganz jungen Leute. Sie sind so präsent wie noch nie, diese Memes. Das analysieren zumindest einige US-Medien. Stimmen Sie dem zu, dass die US-Präsidentschaftswahl 2020 eine Meme-Wahl ist?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, die ganze Wahl und die ganzen Wahlkampagnen auf sozusagen jetzt ein kommunikatives Phänomen zu reduzieren. Aber wir sehen natürlich das Bestreben und auch den Ehrgeiz der Bewerberinnen und Bewerber, sozusagen diese Meme-Kultur und ja so ein Meme-Setting für sich zu nutzen. Michael Bloomberg war jetzt mal so einer, der ja auch versucht hat, quasi Influencer zu bezahlen und so eine Meme-Kampagne auch professionell quasi sozusagen von oben herab zu steuern. Was insofern ein bisschen widersprüchlich ist, weil Memes eigentlich Bilder sind und sozusagen Bildphänomene sind, die sich graswurzelartig konstituieren, also quasi von unten heraus aus der Netzkultur wachsen. Und jetzt wurde hier eben versucht, so von oben herab den eigenen Wahlkampf durch Memes zu befeuern. Und das hat ja zumindest jetzt in seinem Fall erkennbar auch nicht funktioniert.
Sie haben jetzt schon Bloomberg aufgegriffen, ein ehemaliger US-demokratischer Kandidat. Aber auch die Trump-Regierung nutzt Memes. Würden Sie sagen, alle Seiten nutzen gleichermaßen dieses Tool?
Ja, das würde ich ganz unbedingt sagen. So aus einer europäischen Perspektive wird ja vor allem immer Trump mit einer bestimmten Meme-Kultur assoziiert. Gerade vielleicht auch, weil die Alt-Right-Bewegung so stark und sehr prägnante Memes geschaffen hat und sich auch immer wieder darum bemüht hat, Memes zu adaptieren und für eigene Zwecke zu nutzen. Aber natürlich haben alle Bewerberinnen und Bewerber um solch ein Amt erkannt, dass es ohne eine Konzentration, ohne eine Sensibilität für Meme-Kultur heute eigentlich nicht mehr geht, gerade weil sich über Memes so unterschiedliche Weltsichten immer wieder auch bündeln und pointieren lassen.
Sie sagen, eigentlich geht's gar nicht mehr ohne Memes. Wenn man jetzt aber mal den Blick nach Deutschland wagt, wenn man sich die Instagram-Profile zum Beispiel anschaut von Deutschen und vergleicht mit amerikanischen Politikern, dann ist das noch ein himmelweiter Unterschied. Sprich, Memes werden hierzulande noch eher selten von Politikern genutzt. Woran liegt's?
Tatsächlich würde ich sagen, gibt es so eine deutsche Meme-Skepsis unter der zumindest etablierten Politik, wobei da auch die Grenzen porös geworden sind und gerade wieder auch auf dem rechten oder rechtsextremen, rechtsorientierten Rand. Also wenn man sich mal so die Gruppen und Untergruppen, die sich um AfD-Partei konstituieren, beobachtet, da sieht man natürlich schon, dass versucht wird, diese rechte Bewegung durch Memes zu internationalisieren, also sie eigentlich von diesem rein deutschen Fokus herauszulösen und über Memes deutlich zu machen, dass es eigentlich eine Bewegung ist, die länderübergreifend jetzt hier an den Start geht und versucht, politisch zu reüssieren. Und da würde ich schon sagen, dass die Grenzen zur etablierten parlamentarischen Politik durch Memes aufgeweicht werden, wenngleich natürlich SPD, Grüne, CDU eigentlich noch keine eigene Meme-Kultur entwickelt haben.
Also hier in Deutschland anders als in den USA noch eher ein rechtspopulistisches Phänomen?
Ja, würde ich sagen. Und gleichzeitig muss man aber immer auch in Erinnerung rufen, dass es schon einen kommunikativen Widerspruch in sich bedeutet, wenn jetzt eine etablierte Politik antreten würde, sozusagen mit Memes den eigenen Wahlkampf zu befeuern. Sozusagen Memes funktionieren auf eine andere Art und Weise. Sie können eigentlich nicht durch eine, ja, würde ich mal sagen, irgendwie höher gestellte Partei oder sozusagen Person vorgegeben werden, sondern sie bilden sich eigentlich durch kommunikative Praktiken in den sozialen Netzwerken und können dann aber natürlich durch politische Parteien aufgegriffen und ja, für eigene Interessen genutzt werden.
Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornow zu Memes im Wahlkampf. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Luxemburg ist ein Land, dessen Rundfunklandschaft traditionell von Privaten geprägt wird, vor allem vom privaten Radio- und Fernsehsender RTL. Der hat über Jahrzehnte hinweg teilweise sogar öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrgenommen, strahlt Nachrichten, Sport- und Kultursendungen aus. Erst 1993 ging ein öffentlich-rechtlicher Radiosender auf Sendung. Und heute, 30 Jahre später, steht das Parlament in Luxemburg vor der Frage, wie es angesichts veränderter Hör- und Sehgewohnheiten und der multikulturellen Bevölkerung des Landes, wie es nun weitergeht mit dem audiovisuellen Angebot. Sonja Koch fasst die Debatte zusammen.
Lange Jahre hat niemand in Luxemburg an der Quasi-Monopolstellung von RTL, dem Radio Télévision Luxembourg, gerüttelt. Dafür habe es auch keine Veranlassung gegeben, sagt die konservative Politikerin Viviane Reding.
Wir sind ja sehr gut mit dieser Situation zurechtgekommen. Nur haben die Zeiten sich geändert.
Die Printmedien verlagerten ihre Aktivitäten ins Netz. Das Fernsehen, zumindest das lineare Angebot, begeistere nur noch die ältere Generation und der Hörfunk müsse neue Formate entwickeln, findet Reding. Sie ist Mitglied im zuständigen Ausschuss für Digitalisierung, Medien und Kommunikation.
Dass man da alles auf den Tisch legen muss, um zu schauen, wie machen wir das weiter? Wie können wir garantieren, dass wir eine breit informierte Öffentlichkeit in Luxemburg haben? Und wie können wir diese Unabhängigkeit der Medien oder die Vielfalt der Medien, wenn es im Printbereich geht, auch für die Zukunft mitnehmen? Das alles müssen wir uns überlegen.
Die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch nicht vordergründig von der Politik ausgegangen, sondern von den Medien selbst, in erster Linie vom öffentlich-rechtlichen Radio 100,7. Angesichts der bevorstehenden Umbrüche möchte der Sender seine Existenz sichern. Dafür sei es nötig, die rechtliche Stellung des Radios zu verbessern, sagt der Direktor Marc Gerges.
Wir streben ein Gesetz an, das festlegt, dass es ein öffentlich-rechtliches Medium gibt, was sich dann aus dem Radio 100,7 ergibt. Was das Gesetz auch festhalten muss, ist, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag definiert wird. Es wird immer viel von öffentlich-rechtlich gesprochen, aber was das genau heißt, zumal in einem Land wie Luxemburg, wo wir vielsprachig sein müssen, um einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen, dass diese Sachen einmal definiert werden.
Bislang arbeitet Radio 100,7 auf Basis einer mehrjährigen Vereinbarung mit dem Staat. Darin sind zum Beispiel allgemeine Grundsätze für die Arbeitsweise formuliert und die Finanzierung bis 2023 geregelt. Auch der Privatsender RTL hat mit dem Staat einen ähnlichen Vertrag unterzeichnet. Während Radio Litzebüerg komplett werbefinanziert ist, wird das Fernsehen je nach Bedarf mit maximal knapp 10 Millionen Euro jährlich subventioniert, damit Kultur, Sport und Politik in der Landessprache luxemburgisch ausgestrahlt werden. Auch diese Vereinbarung läuft 2023 aus. Aber nachdem RTL seinen Luxemburger Stammsitz zugunsten von Köln wesentlich verkleinert hat, sei die Politik in Sorge, sagt Sven Clément, einer von zwei Piraten im Luxemburger Parlament und Mitglied im Medienausschuss.
Für Luxemburger sieht es ganz klar danach aus, als würde Bertelsmann sich langsam aber ganz sicher zurückziehen. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns auch politisch die Frage stellen müssen, wie gehen wir in Zukunft mit einem Fernsehprogramm in Luxemburg um?
RTL will sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern, verweist aber darauf, dass die Sendelizenzen noch für weitere 10 Jahre erteilt sind. Die größte Herausforderung für die audiovisuellen Medien stellt das Sprachproblem dar. Schon bald leben in Luxemburg mehr Ausländer als Einheimische und nicht alle sprechen Luxemburgisch. Ein fragmentiertes Angebot, eingeteilt in sprachliche Häppchen über Luxemburgisch, Französisch, Portugiesisch oder Englisch, ist nach Auffassung des Direktors von 100,7 nicht der richtige Weg, Marc Gerges.
Der Leitfaden ist die Luxemburger Sprache. Das ist mir sehr wichtig, dass wir ein integratives Element werden, wo wir den Leuten etwas bieten in ihrer Sprache, der Einfachheit halber, aber dass wir sie an das Luxemburgische und Luxemburg hereinführen, die Integration fördern damit.
Jenseits der programmatischen Ausrichtung der audiovisuellen Medien in Luxemburg wird in den kommenden Monaten auch darüber diskutiert werden, wie es gelingen kann, den Einfluss des Staates ein wenig zurückzudrängen. Ziel müsse es sein, der Bevölkerung und den sie repräsentierenden gesellschaftlichen Gruppen mehr Mitsprache zu ermöglichen, sagt die konservative Politikerin Vivian Reding.
Wir sind nicht begeistert von übergroßen Gremien, die der Gremien wegen sich zusammensetzen. Aber wir meinen auch, dass die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Auftrages nicht eine reine Regierungssache sein darf.
Ganz ohne den Staat wird es nicht gehen. Er wird als Finanzier gebraucht. Denn ohne staatliche Beihilfen sind weder Hörfunk und Fernsehen noch die meisten Zeitungen und Zeitschriften auf dem kleinen luxemburgischen Markt überlebensfähig.
Heute startet das Parlament in Luxemburg mit Anhörungen und Debatten zur Neuordnung der dortigen Medienlandschaft. Ein Beitrag von Tonja Koch. Und von Luxemburg nach Berlin. Dort ist der Rapper Flair heute nach einem Angriff auf ein Fernsehteam von RTL verhaftet worden. Juliane Kowolik berichtet.
Flair, der mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky heißt, soll ein Kamerateam beschimpft und bedroht haben. Ihm wird vorgeworfen, bei einem geplanten Interview Anfang März dem Kameramann ins Gesicht geschlagen und dann mit Teilen der Kamera geflüchtet zu sein. Das Kamerateam wollte ihn zu seinen Beleidigungen gegen den israelischen Kabarettisten Shapira befragen. Flair hatte diesen zuvor in einer Sprachmitteilung beschimpft und mit massiver Gewalt bedroht. Auf Instagram allerdings warf Flair dem Kamerateam vor, seine Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben. Der Gangster-Rapper gerät immer wieder mit der Justiz in Konflikt. Er muss sich wegen Beamtenbeleidigung verantworten, weil er im vergangenen Jahr Polizisten bepöbelte, die seinen Führerschein kontrollieren wollten. Außerdem muss er 30.000 Euro Strafe zahlen, weil er Bushidos Frau in einem Song beleidigt und gegen ihre Unterlassungsklage verstoßen hatte.
Informationen von Juliane Kowolik. Und nun keine Panik. Die soll es zumindest nicht geben beim Thema Corona. Keine Panik, sagen Behörden, keine Panik, titeln Zeitungen. Was bei vielen hängen bleibt, ist angesichts von leer gehamsterten Supermarktregalen aber oft das Gegenteil: Panik. Doch wie löst man dieses Problem? Manchmal hilft ein Blick in die Vergangenheit. Wir gehen zurück ins Jahr 1957, als sich eine der schwersten Epidemien des 20. Jahrhunderts ankündigt, die sogenannte asiatische Grippe. Ihr fielen weltweit mehr als 1 Million Menschen zum Opfer. Gabor Pahl hat einen Blick in die Archive geworfen und fasst zusammen, wie vor über 60 Jahren berichtet wurde.
Die asiatische Grippe hat ihren Ursprung in China. Im Frühsommer 1957 erreicht sie Deutschland. Die Behörden warnen erstmal vor Panikmache.
Herr Dr. Geißler, wie betrachten Sie die Situation?
Erfreulicherweise kann ich gleich eingangs sagen, dass keinerlei Grund zur Unruhe gegeben ist. Schon die Bezeichnung asiatische Grippe halte ich für eine gewisse Dramatisierung.
4 Monate später, im Oktober, sieht die Lage schon ganz anders aus. Die Infektionsraten sind mittlerweile in die Höhe geschossen. Ein Arzt in Heidelberg berichtet.
Es kommen Anrufe von morgens bis spät in die Nacht. Jener hat Fieber, dieser hat Fieber, jener hat Kopfschmerzen, der andere hat wieder schwere Glieder.
Der Reporter des Süddeutschen Rundfunks versucht auch Krankenschwestern zu interviewen, jedoch ohne Erfolg.
Leider war keine von ihnen für uns erreichbar. Ob zu Fuß, ob mit dem Fahrrad oder mit dem Motorroller, immer waren sie schneller als wir, um da zu helfen, wo alleinstehende Menschen oder ganze Familien krank zu Bett lagen.
Die Post fährt die Zustellungen zurück, Betriebe klagen über Produktionsausfälle.
Wir sind ein Betrieb der Bekleidungsindustrie. Durch die sogenannte asiatische Grippe haben wir derzeit einen Krankenstand, der sich zwischen 25-30% bewegt. Die Folge davon ist, dass bei einem durchrationalisierten Betrieb die fließende Fertigung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.
Auch Schulklassen werden geschlossen. Die Behörden sind mit dieser Maßnahme aber vergleichsweise zurückhaltend. Im Raum Heidelberg gilt die Regel, erst wenn mehr als die Hälfte einer Klasse erkrankt ist, fällt der Unterricht aus.
Bei uns in der Schule wurden 3 Klassen geschlossen. In einer Klasse waren bloß noch 8 Mädchen da von 35. Diese 8 haben sich natürlich sehr gefreut.
Aber du hast von diesen Schulferien nichts gehabt? Du selbst bist auch krank geworden, ja?
Ja, erst habe ich Kopfweh gehabt, dann hat mich meine Mutti sofort ins Bett gesteckt und hat Fieber gemessen und dann hat sie mir in den Hals geguckt und hat gesehen, dass meine Mandeln ganz geschwollen waren. Dann musste ich mit Salbeitee gurgeln. Allerdings wäre ich doch lieber in die Schule gegangen, als krank im Bett gelegen und dann noch mit Salbeitee gurgeln.
Immerhin, Medikamente sind genügend vorhanden, erklärt dieser Apotheker.
Wir müssen unbedingt Ruhe bewahren und wir sind erfreut, dass wir mit dem Nachschub noch keine Sorgen haben.
Die Krankenkassen stöhnen über Mehrausgaben, was der Reporter auf seine Art kommentiert.
Wie schlecht aber ginge es wohl den Krankenkassen, wenn sie auch noch für den erhöhten Alkoholkonsum aufkommen müssten, indem mancher ein probates Grippevorbeugungsmittel sieht.
Bis zum folgenden Jahr sterben allein in Deutschland an der asiatischen Grippe mehr als 30.000 Menschen. Die Zeitungen berichten immer wieder, doch das Erstaunliche ist, in den Rundfunkarchiven finden sich zum Thema kaum Berichte aus jener Zeit. Im Archiv des SWR nur ein einziger, eben jener vom Oktober 1957. Der gibt am Ende auch Tipps, wie man sich vor der asiatischen Grippe schützen kann.
Zur persönlichen Prophylaxe ist es durchaus anzuraten, zu gurgeln, etwa mit Wasserstoffsuperoxid, oder aber Formalin entwickelnde Tabletten zu schlucken. Denn das Formalin wirkt, wie ich mich selbst überzeugen konnte, auf Grippevirus besonders gut desinfizierend.
Betrieben wird zu Raumluftdesinfektion mit Triethylenglykol geraten und auch UV-Licht helfe gegen Viren. Von Händewaschen dagegen ist noch keine Rede damals, immerhin aber davon, dass man größere Menschenansammlungen meiden sollte.
All denen also, die schon die Grippe haben, können wir nur noch baldige Besserung wünschen. Allen anderen aber empfehlen wir,
ein Tipp aus dem Jahr 1957, Gabor Pahl über die Berichterstattung zur sogenannten asiatischen Grippe vor rund 60 Jahren. Und Händewaschen ist natürlich immer noch aktuell, wenn es um den Schutz vor Corona oder anderen Viren geht. Welche Maßnahmen sonst noch empfohlen werden oder geplant sind im Kampf gegen das Coronavirus, finden Sie in unserem Dossier zum Thema unter deutschlandfunk.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, mein Name ist Christoph Reibrich. Ich bin stellvertretender Redaktionsleiter bei der Kreiszeitung Wesermarsch in Nordenham. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: Neue Wohnform in der Kleinstadt Nordenham. Und zwar wurden Gebäude renoviert, in denen jetzt möblierte Apartments eingerichtet worden sind. Dort sollen junge Menschen und auch Berufspendler bezahlbaren Wohnraum nutzen können. Und die Gebäude wurden damals für Gastarbeiter aus England errichtet und standen zuletzt quasi leer. Und die Sanierung der sogenannten Englandhäuser ist ein Mosaikstein für die Aufwertung des Nordenhammer Stadtteils Einswaden.
Christian Metz ist der diesjährige Alfred-Kerr-Preisträger und gleich im Gespräch zu Gast im Büchermarkt hier nach 16 Uhr. Für Medias Res war es das für heute. Die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast in der DLF-Audiothek-App. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.